Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Und heute küssen wir die Kultur ganz enorm, aber das mache ich nicht alleine, sondern an meiner Seite Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo Sascha.
Hallo Shaggy, schön, dass ich mal wieder hier bin. Die letzten Male war ich ja online zugeschaltet und jetzt können wir uns wieder gegenseitig in die Augen schauen und uns im Zweifel auch sogar gegenseitig Geschichten vorlesen, kleine Geschichten vorlesen.
Ich werde dir auf jeden Fall was vorlesen, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich werde dir nachher noch was vortragen, habe ich mir überlegt, denn wir haben ein wunderbares Thema, Literatur. Wir hatten in den letzten Episoden viele Themen, wo gerade du dich besonders gut auskennst. Ja. Ich weiß nicht, wie gut du dich in Literatur auskennst, aber ich bin jemand, der wirklich sehr gerne sehr viel liest, schon immer auch von Weltliteratur, aber auch zu einfachen Dingen, die ich auch lese. Da kommen wir gleich nochmal auf die Unterschiede zu sprechen. Unser Thema heute, Literatur oder genau genommen, was ist Literatur? Und für jemanden, der sich jetzt wahrscheinlich weniger vorbereitet hat als ich für diesem Thema, den möchte ich gerne fragen, ob du diese Frage beantworten kannst. Was ist Literatur? Denn ich kann die jetzt schon mal vorwegnehmen, ich kann sie nicht 100% beantworten, denn es ist immer objektiv.
Du meinst, es ist immer subjektiv?
Genau, das meinte ich.
Hast aber schön den Ball wieder zurückgegeben. Also ich bin ja neulich, waren wir nicht irgendwie in einem Podcast so, dass ich gesagt habe, Mensch, wir müssen eigentlich auch mal über Literatur reden, weil ich ja davon gar keine Ahnung habe.
Ja.
Und jetzt hast du schön den Ball an mich gespielt und gesagt, was ist Literatur? Also für mich ist Literatur, weil ich ja keine Ahnung habe, für mich ist Literatur etwas, was definitiv mit Lesen von Belletristik zu tun hat, also mit der Lektüre von Romanen. Und
Also ich kann immer sagen, hier im Lexikon, ich habe ein Zitat aus dem Lexikon, steht, Literatur ist aus dem Lateinischen, ich werde es gleich nochmal die Wortherkunft genauer erklären, Gesamtheit der schriftlich niedergelegten Äußerungen, im engeren Sinn das gesamte schöngeistige Schrifttum. Die Literatur wird nach Epochen, Völkern und Sachgebieten geordnet und so weiter und so fort. Literatur, das kommt natürlich aus dem Lateinischen und zwar, weißt du, was das bedeutet?
Literat, ich glaube, das ist der Buchstabe, ne? Oder das Schriftzeichen.
Genau, es ist erstmal der Buchstabe. Sprich, eigentlich, wenn man so will, das alles Verschriftliche, was aus Buchstaben entsteht, eigentlich erstmal im ersten Schritt Literatur wäre.
Jetzt hast du aber dann gleich nachgesetzt, das Schöngeistige. Also dann, weil ich lese ja auch sehr viel, aber ich lese vor allen Dingen viele Sachbücher und die würde ich jetzt so vom Gefühl her nicht unter Literatur verstehen.
Genau.
Also ich würde das nicht als Literatur verstehen, sondern das sind halt Sachbücher und Literatur ist, würde ich auch sagen, Romane und da dann das Schöngeistige, kommt natürlich auf den Roman drauf an. Es gibt ja auch Romane, die sehr, sehr ernste und sehr schwerwiegende Themen behandeln, deswegen schöngeistig. Da habe ich immer so leichte Unterhaltung im Hinterkopf. Das ist wahrscheinlich auch, also ist meine persönliche Assoziation.
Genau, wobei man da auch von Trivialliteratur vielleicht auch sprechen kann mittlerweile, aber das ist auch nochmal, da kommen wir gleich nochmal ganz dazu. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Du sagst, Sachbücher, ist das Literatur? Fragezeichen. Würde man eher wahrscheinlich nicht darunter bezeichnen. Aber wir fangen da ganz vorne an. Ich habe ja gesagt, Buchstaben zusammen, also alles Geschriebene, wenn man so will, Einkaufszettel. Beipackzettel, das sind geschriebene Dinge von Medikamenten, Beipackzettel beispielsweise, eine Aufbauanleitung von Dingen, wäre im ersten Sinne erstmal Literatur, weil es geschrieben ist. Aber natürlich,
und wenn Bilder dabei sind?
Und wenn Bilder dabei sind, ist es, dann kann es ja trotzdem auch Literatur sein.
Also wären Comics auch Literatur?
Da musst du auch nochmal Abstriche machen, je nachdem, in welchem Land du bist und welche Stellung dann auch die Comics in diesem jeweiligen Land haben. Denn ich würde sagen, in sowas wie Belgien, Frankreich, sicherlich auch in Amerika, in solchen, in Japan, würde jeder zu dir sagen, klar, Comics oder Mangas in diesem
Mangas
Fall,
in Japan,
die sind Literatur.
Ja.
So würde da jeder auch sagen. In Deutschland tut man sich da wahrscheinlich ein bisschen schwerer, auch Comics oder Graphic Novels als Literatur bezeichnen. Wobei solche Comics oder Graphic Novels wie beispielsweise Maus, das ist ja auch so ein, weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Ich habe das zu Hause, ja.
Genau, das ist zum Beispiel auch in der Top 10 der wichtigsten Bücher aller Zeiten, Top 100 der wichtigsten Bücher aller Zeiten aufgelistet bei Themen Literatur. Also auch da tut man sich natürlich schon mal sehr schwer. Aber ich würde mal ganz kurz runterbrechen auf das, was du gerade gesagt hast. Wenn man in ein Geschäft geht oder auch die Spiegel-Bestsellerliste anschaut, unterteilt sich das natürlich immer in zwei Bereiche. Wir haben auf der einen Seite die Sachbücher, die du erwähnt hast. Dazu gehören natürlich auch sowas wie Kochbücher. Das sind natürlich auch Sachbücher. Ja. Ja, gehören dazu. Und natürlich Belletristik, also fiktionale Romane, fiktionale Bücher. Wobei, auch da muss man unterscheiden, denn...
Wie ist das mit Biografien?
Gehören zu Sachbüchern. Kommt in den Bereich.
Ach so.
Sachbücher tatsächlich, Biografien. Aber es gibt natürlich auch... Und es gibt natürlich auch in der Belletristik auch Romane, die auf wahren Begebenheiten basieren. Also Bücher, die es wirklich wahre Fälle sind, die aber als Roman auch nochmal nachgeschrieben sind. Gleichzeitig gibt es das als Sachbuch, wo man einen Fall tatsächlich detailliert betrachtet. Aber ich weiß nicht, ob du wahrscheinlich hast du nicht gelesen, Truman Capote, Kaltblütig, ist ja auch tatsächlich auch ein wahrer Fall, der da auch niedergeschrieben ist. Der hat sogar damals die Täter interviewt, ist ins Gefängnis gegangen, hat sie interviewt, aber daraus ist ein Roman entstanden, der aber zu fast 100% wahre Begebenheiten hier widerspiegelt. Das heißt, es ist tatsächlich Belletristik, es ist in dem Fall auch kein Sachbuch. Also da muss man nochmal unterscheiden. Also die Kriterien, die sind sehr fließend in vielen Bereichen. Aber es gibt Leute, die auch sagen, natürlich, Sachbücher sind ja im Grunde auch in vielen Fällen Fachliteratur. Also auch da kann man nicht ganz sagen, dass Sachbücher nicht unbedingt Literatur sind. Hast du ja ein fragendes Gesicht vor mir?
Ja, jetzt sehen wir uns ja wieder, weil bei den Online Sitzungen haben wir ja kein Bild. Ja, jetzt siehst du ein fragendes Gesicht, bin ein bisschen verwirrt. Du hast schon recht, Fachliteratur, Sachbücher können auch Fachliteratur sein, wobei, da würde ich unterscheiden, es gibt die Fachaufsätze, das ist dann die Fachliteratur, dann gibt es die Lehrbücher. Ich würde das aber alles unter Sachbuch zusammenfassen.
Ja, klar.
Und nicht unter Literatur. Ja, deswegen gucke ich, bin gerade so ein bisschen verwirrt. Also nach meinem Sprachverständnis und nach deinem vermutlich auch, wir verstehen unter Literatur Belletristik. Also Romane, fiktionale Geschichten, vielleicht wahre Fälle, die dann fiktional aufbereitet worden sind, dramaturgisch sozusagen bearbeitet worden sind. Das ist alles Literatur.
Jein, würde ich fast sagen. Weil auch da tun sich zumindest die Experten auch schwer, all das als Literatur zu bezeichnen. Deswegen gibt es ja dann auch so Ausdrücke, die sich dann entwickelt haben, wie Trivialliteratur zum Beispiel, was ich gerade erwähnt habe, wo es wirklich leichte Literatur. Man unterscheidet auch vielleicht zwischen Trivialliteratur und vielleicht Hochliteratur oder Weltliteratur in dem Fall. Da muss man theoretisch auch nochmal unterscheiden und dann auch nochmal wirklich sagen, ist das denn auch Literatur? Ich, Reich Ranitzky, das ist ja auch jemand, der leider nicht mehr unter uns ist, ein Literaturkritiker gewesen. Er hat ja mal im Literarischen Quartett damals eine tolle Sendung, die ich
bringe. Ich nehme den Preis nicht an.
Die ich als Kind schon immer mir angeschaut habe und schon immer begeistert war, ohne dass ich damals schon die Bücher gelesen habe. Aber ich mochte die Charaktere auch, Karasek und so weiter.
Ja.
Der hat mal ein Buch zerrissen, was von einem geschrieben wurde, der, würde ich behaupten, ein Literat oder der zumindest jemand ist, der Hochliteratur teilweise auch geschrieben hat. Aber da hat Karasek Kleinskar gesagt, das ist für ihn keine Literatur. Reich Ranitzky gesagt. Ja. Karasek antwortete daraufhin, wie kann das sein? Wer kann das denn entscheiden, wie das ist? Gibt es denn eine Instanz im Patentamt, das sagt, ja, das ist jetzt Literatur, das erfüllt alle Kriterien, das ist jetzt keine Literatur, das erfüllt nicht die Kriterien. Und da hat Ranitzky ganz geschickt geantwortet, ja, die gibt es, diese Instanz, und das kann jeder sein. Sie, Herr Karasek, sind so jemand, ich bin so jemand, aber das kann auch jemand sein, der generell auch sich in dieser Materie auskennt, der dann für sich sagt, für sich persönlich sagt, das ist für mich Literatur. Wir schauen uns doch, oder?
Aber was bedeutet denn übrigens meine Bemerkung? Ich nehme den Preis nicht an. Das war im Rahmen einer Sendung. Da hat ihm Thomas Gottschalk, ich glaube, einen Fernsehpreis oder so überreichen wollen.
Ja.
Und er hat dann ganz entrüstet gesagt, ich nehme diesen Preis nicht an, was damals zu einem mittelgroßen Medienbeben geführt hat. Ja. Deswegen ein ganz bekanntes Zitat. Aber woher, also, was bedeutet denn das entsprechende Fachwissen zu haben, um beurteilen zu können, ob etwas Literatur ist oder nicht?
Auch da würde ich gerne Ranitzky nochmal zitieren, Reich Ranitzky, ja. Der hat mal gesagt, Literatur muss Spaß machen, sie soll den Menschen Freude, Vergnügen, Spaß bereiten und sogar Glück. Also Literatur soll Menschen in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, Literatur soll Menschen fördern. Schaut man sich aber den heutigen Markt an, ich meine, wir haben jahrelang über den Buchhandel geredet und dem ging es nicht so gut und tatsächlich erlebt er einen Aufwind. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist.
Ja, ja. Es gibt so TikTok-Trends, Trends, wo...
Buktuk, ja.
Ja, genau. Immer... Immer wenn ich TikTok sage, komme ich in so einen komischen englischen Akzent. Und das ist ein Trend, TikTok-Trend. Es gibt TikTok-Trends, weiß ich, BookTok heißt das, ja, ne? Book. Genau, ja, ja. Davon habe ich schon gehört. Wenn du sagst, das soll Spaß machen, das soll Menschen glücklich machen, habe ich sofort Trivialliteratur im Kopf, weil sie unterhaltsam, leicht konsumierbar und schnell konsumierbar ist.
Ja.
Und,
wobei ich jemand bin, der ja auch, also ich kann ja gleich auch mal von meinen Lieblingsautoren noch ein bisschen was sagen, was die mitmachen, aber Literatur, ich sag mal so, es gibt natürlich leichte Literatur. Und wenn man sich den Buchhandel anschaut, dank dieser Young Adults, wenn dir das was sagt, das sind im Regelfall immer
Teenager. Junge Erwachsene.
Ja, für junge Erwachsene, aber auch die Hauptprotagonisten sind oft Teenager oder halt junge Erwachsene oder junge oder nicht ganz so alte, die aber oft im Fantasy-Kontext irgendwie beheimatet sind, diese Bücher, wo es immer um Liebe geht. Da gibt es manchmal auch Drachen, Vampire und all sowas. Gerade sowas wie hier Twilight, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Diese Der Name Reihe sagt mir was,
ja. War ja so ein bisschen Vorläufer. Und wenn man so will, Harry Potter, kann man theoretisch in diese Richtung, in diese Sache auch mit einbeziehen, wobei das natürlich qualitativ nochmal auf einer anderen Ebene liegt. Wenn man sich die Top 10 der Bücher anschaut, da sind ein Drittel, mindestens davon, wahrscheinlich mehr, sind im Young Adult-Bereich angesiedelt. Mhm. Das sind auch diese Bücher, die ja anders aussehen als die Bücher, die wir kennen, beim bunten Einband, auch die Seiten sind tatsächlich farbig und sowas. Also in Buchläden machen die mittlerweile 40% des Umsatzes aus. 40% des Umsatzes, und das ist schon verrückt. Aber auf der anderen Seite, klar, sind die qualitativ, ich würde mal sagen, fragwürdig für meinen Geschmack. Aber sie bringen junge Menschen wieder zum Lesen. Junge Menschen lesen wieder vermehrt.
Und das ist in jedem Fall gut.
Das ist in jedem Fall
aber
gut.
Aber wenn ich jetzt nochmal bei der Frage, was ist denn dann leicht oder schwer? Ist damit die Sprache gemeint? Also ist die Sprache besonders leicht? Was macht Sprache schwer in so einem Roman? Wäre dann die nächste Frage. Ich habe jetzt ein Sachbuch gelesen, wo ich dir genau sagen kann, warum die Sprache da schwer ist. Oder geht es da eher um den Inhalt, dass der leicht oder schwer ist? Und was ist denn ein leichter Inhalt oder ein schwerer Inhalt?
Ja, auch das ist schwierig zu beantworten. Natürlich kommt es ja auf den eigenen auch Stand an, den man so hat. Aber natürlich, wenn man diese Bücher vergleicht, nehmen jetzt mal die Young Adults als Beispiel und schaut sich da parallel, weiß ich nicht, den Zauberberg an oder die Buddenbrooks oder was auch immer, so als Beispiel. Da liegen natürlich von der Wortwahl, auch dem, was zwischen den Zeilen liegt, so ein bisschen, da liegen natürlich Welten dazwischen. Also es ist schon so, dass in vielen dieser diese Trivialliteratur schon auch leichtere Worte gewählt werden, einfachere Sätze. Zumindest kommt es mir so vor. Mhm. Sachen, die, also ich glaube, dass man, wenn man, wie soll ich am besten erklären, wenn du liest so ein Buch, so Weltliteratur vielleicht, das liest du jetzt, das liest du in 10 Jahren, in 20 Jahren und das wirkt immer anders. Das hat immer eine andere Bedeutung. Du interpretierst einfach auch andere Dinge hinein, je nachdem, in welchen Erfahrungsschatz du selber hast, je nachdem, was du im Leben erlebt hast. Bücher können einen in fremde Welten versetzen. Das können auch die einfacheren Bücher, Trivialliteratur, in fremde Welten und führen und deine Fantasie einfach anregen. Aber ich würde sagen, so ein hochliterarisch, das klingt jetzt auch immer doof, wenn man das so selbst Trivialliteraturdieses Wort, klingt irgendwie abwertend, so snobistisch, gell? Ja, also ist es aber eigentlich gar nicht gemeint, denn ich bin ja ein Befürworter von Menschen, die lesen. Aber das ist nachhaltiger, so ein hochliterarisches Werk.
Also wenn ich das richtig verstehe, was du gesagt hast, ist es sprachlich komplexer. Und dadurch, dass es sprachlich komplexer ist, also vom Satzaufbau schwieriger, es werden mehr Wörter benutzt, oder sagen wir, der Wortumfang, der Wortschatz ist größer, aus dem die Wörter gewählt werden. Und dadurch, dass es komplexer ist, vom Text her, bietet es viel mehr Raum für es immer wieder neu zu entdecken. Dafür es immer wieder neu zu entdecken.
Ja, soweit würde ich gehen. Natürlich klingt das auch wieder hochgestochen, wenn man das so sagt, weil das wertet ja wieder andere Bücher ab. Aber ich glaube, dass es gibt nicht umsonst einige Bücher, die sie über Jahrhunderte schon andauern von der Qualität. Über Jahrhunderte.
Ich hab versucht, es ein bisschen neutraler zu formulieren, weil also komplexere Satzkonstruktion, komplexere Texte, heißt nicht automatisch, dass es bessere Texte sind, im Sinne von, sie sind verständlicher oder der Inhalt ist jetzt besser dargestellt, sondern einfach nur, ist halt komplexer vom Sprachlichen her und weniger komplex.
Ja, und wenn man das so mag, wenn man das unterteilen mag, schon. Also es gibt ja natürlich auch, es gibt Autoren in der heutigen Zeit, die, wo viele sagen wollen, wow, das ist wahrscheinlich, das sind die besten Autoren, die wir haben. So. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn man sich die Bücher anschaut und auch die Sprache, die da genutzt wird, da würde ich sagen, ich finde es eher fragwürdig. Für mich ist das auch dann in dem Fall leichte Sprache, Sachen, wo ich denke, naja, also da lese ich lieber Daniel Kehlmann als Beispiel. Das ist ein toller Autor, ein wunderbarer Autor, ein deutscher Autor, der unglaublich gut schreibt. Lieber als den erfolgreichsten deutschen Autoren, von dem ich denke, der schreibt nicht gut. Die Geschichten sind spannend, leidlich spannend, aber als Autor finde ich den nicht, also seine Bücher finde ich nicht gut, weil er nicht gut schreibt. Das ist Sebastian Fitzek. Mhm. Das ist, wie gesagt, der erfolgreichste deutsche Autor, mit Abstand. Mhm. Wenige verdienen so gut wie er, niemand verkauft so viele Bücher in Deutschland als deutscher
Autor. Ich habe auch einige Bücher von ihm gelesen und fand die Geschichten immer sehr, sehr spannend. Tatsächlich vom Lesen her hat mich das nicht so mitgerissen, das stimmt.
Ja, und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob der Dennis Scheck was sagt, der deutsche
Dennis Scheck ist sehr kritisch gegenüber. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie er heißt. Ich wollte dich schon fragen, dieser deutsche Kritiker, Dennis Scheck ist extrem kritisch gegenüber Fitzek. Ja, ich weiß. Ja, der verreißt den total.
Genau, der schmeißt seine Bücher regelmäßig.
In den Papierkorb, der hat so eine Sendung. Ich habe das manchmal gesehen.
Druckfrisch,
Genau. Und dann schmeißt er das in den Müll, ja. Das hat mich damals so ein bisschen beleidigt, weil ich dachte, Mensch, das ist der erfolgreichste Autor, wieso schmeißt man den einfach so weg und seine Geschichten sind schon spannend. Aber das stimmt, wenn ich so drüber nachdenke, das ist mühsam, das zu lesen, das stimmt.
Aber auch da, ich will jetzt niemanden bevormunden, der sagt, hier Sebastian Fitzek finde der toll oder großartig. Also das klingt ja irgendwie so immer noch so hochgestochen, wenn man den anderen sagt, hier das, was du liest, das ist nicht gut. Das ist ja Geschmackssache.
Genau, das ist ganz wichtig wahrscheinlich, dass man das immer wieder betont. Wahrscheinlich gibt es, wenn man jetzt Literaturwissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen befragt, gibt es Kriterien, die dann sagen, das ist eher sprachlich komplex, weniger komplex. Da gibt es wahrscheinlich objektive Kriterien. Aber davon mal losgelöst, bleibe ich dann auch gerne bei dem, was du gesagt hast, was Reich-Ranitzky gesagt hat, dass es etwas Gutes mit einem machen soll. Das mal zusammengefasst, was du alles vorhin gesagt hast. Dass es etwas Gutes mit einem machen soll. Und dann ist es ja egal, ob das Gute durch vermeintliche Trivialliteratur oder durch vermeintlich hochgestochene Literatur kommt. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Mensch für Gedichte. Aber es gibt Leute, für die ist das super toll und die ziehen da sehr, sehr viel raus und ich habe da allergrößten Respekt vor.
Ja, haben wir gerade jetzt erst von Mascha Kalecko noch ein Band gekauft und mit einem Vorwort von Daniel Kehlmann auch ganz, also ich mag ja Gedichte sehr. Ich habe dir auch ein Gedicht mitgebracht, eines der bekanntesten Gedichte, was ich noch vortragen werde.
Ja, ich habe da nicht so den...
Das ist für mich Weltliteratur, das
was ich gleich vortragen werde. Also ich habe mit Gedichten tatsächlich nicht so viel am Hut. Ich lese halt gerne Sachbücher, aber ich weiß auch, ich kenne auch genügend Leute, die sagen, das würden sie nie lesen, das finden sie so langweilig und das ist so gar nichts für sie. Und von daher, also das ist ja völlig in Ordnung.
Ich habe auch das Gefühl, dass gerade so der deutsche Buchmarkt, was Qualität angeht, auch gerade wieder so auf dem Weg so nach oben ist. Gerade viele junge deutsche Schriftsteller, Schriftstellerinnen vor allem auch, die wirklich aktuell enorm erfolgreich sind und wirklich Hunderttausende von Büchern verkaufen. Unter anderem Caroline Wahl, die ja jetzt mit ihren ersten beiden Büchern, damals 22 Bahnen, fantastisches Buch. Also das habe ich jetzt, das war ein unglaublich tolles Buch. Und jetzt auch Windstärke 17, was ich gerade auch fertig gelesen habe. So die Fortsetzung dieser Geschichte. Die hat auch so eine erfrischende Art zu schreiben. Mhm. Also das ist ja auch die Art, man muss ja auch jeder Autor schreibt ja auch irgendwie so ein Gefühl so ein bisschen anders. Mhm. Gerade wenn man, also von den namenhaften Autoren. Es gibt natürlich auch gerade in diesem, es klingt wieder so abwertend, aber in diesem Young Adults Bereich, da hört sich vieles einfach gleich an. Also Fans in dem Bereich würden mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber für mich hört sich das gleich an und es ist auch gleich geschrieben. Und Caroline Wahl hat so eine, also ich habe die noch nie vorher gesehen gehabt, ich habe sie jetzt vor einigen Jahr oder so im Interview mal gesehen und ich habe sie gesehen und habe sie mir genauso vorgestellt, wie sie aussieht. Sieht aus wie eine junge, hippe Berlinerin, so gekleidet und auch so von der Frisur. Und allein, als ich dieses Buch gelesen habe, hatte ich ein Bild von der Autorin. Das muss man sich dann auch mal vorstellen, dass man wusste, wie die Person aussieht.
Das ist natürlich toll, wenn das gelingt.
Ja. Ohne dass sie spielt ja nicht mehr eine Rolle in ihrem Buch, aber ich wusste zum Beispiel, wie die Person aussieht. Und das ist schon auf jeden Fall mal was Besonderes. Also das ist ein ganz, wenn du es noch nicht gelesen hast, lies dir das durch. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und mein Lieblingsautor, also ich habe ja auch jemanden, von dem ich wirklich alles lese und alles gelesen habe, und er hat schon richtig viele Bücher rausgebracht, ist auch nicht jeder Fan. Also die viele Leute sagen, warum hat der noch nicht hier den Literaturnobelpreis bekommen? Wir können auch gleich nochmal drüber reden. Warum gibt es einen Literaturnobelpreis?
Oh ja.
Das würdest du wahrscheinlich fragen.
Ja.
Andere sagen, auch Andrei Chwalinski war nicht immer der größte Fan von dieses Autoren. Denn ich meine, das ist ein japanischer Autor, und von dem ich aber immer noch glaube, und ich würde behaupten, das ist der beste noch lebende Autor, zumindest nach meinem Geschmack. Und der hat auf jeden Fall Literaturnobelpreis verdient. Und ich weiß gar nicht, ob du von dem schon was gehört hast. Haruki Murakami. Hast du von dem schon mal was gehört?
Der Name sagt mir was, aber ich kann es nicht zuordnen. Ja.
Ganz toller Autor, der auch manchmal in den fantastischen Bereich geht, also wirklich Fantasy-Bereich, aber auch trotzdem immer in unserer Welt im Grunde irgendwie spielt. Geht eigentlich meistens um alleinstehende Männer, die verliebt sind oder so. Und meistens ist der Hauptprotagonist sogar noch Autor. Also viel Autobiografisches möglicherweise, wir wissen es nicht. Ganz, ganz spannend und so unterschiedlich, obwohl das Thema immer gleich ist. Ein einsamer Mann und verliebt sich oder sucht eine Frau und ist wirklich tatsächlich meistens auch noch Schriftsteller. Also das sind so seine größten Themen. Und der hat so viele verschiedene Bücher schon geschrieben. Der schreibt ja jetzt auch schon seit Jahrzehnten sehr erfolgreich. Also den mag ich unglaublich, unglaublich gerne. 1Q84, ich glaube, absolutes Lieblingsbuch von allen, die ich jemals gelesen habe. Aber gleichzeitig lese ich auch, und das ist ja das Schöne an der Literatur, dass sie so vielfältig ist. Als letztes habe ich Jim Knopf und Lukas Lokomotivführer gelesen von Michael Ende, weil auch das ein ganz, ganz tolles Buch ist.
Das habe ich nie gelesen. Ich habe Momo gelesen und die unendliche Momo Geschichte. Momo
habe ich auch jetzt vor kurzem erst wieder gelesen.
Ja, das sind tolle Bücher. Ja. Das Momo und die unendliche Geschichte werde ich, glaube ich, demnächst mal meiner Tochter vorlesen. Ja. Die ist jetzt so in dem Alter, wo sie, glaube ich, auch diese Geschichten verfolgt. Ich lese ihr sehr gerne vor, sie liebt das. Im Augenblick lese ich ihr viel Comics vor.
Du liest ihr, wie macht ihr das?
Also wir liegen dann nebeneinander. Ja, inzwischen liest sie ja mit. Sie kann ja inzwischen auch lesen und liest mit, aber sie liebt es trotzdem, wenn ich ihr vorlese. Und ich lese ihr, was für mich auch Weltliteratur ist, aber es sind halt Comics. Ich lese ihr Lucky Luke und Asterix und Obelix
vor. Ich wollte gerade fragen. Ich dachte, ich habe sofort an Asterix auch gedacht.
Weil, zum einen verbinde ich aus meiner Kindheit damit sehr viel und zum anderen finde ich wirklich, das ist schon sehr prägend, finde ich, diese Geschichten da und die Art und Weise, wie das dargestellt ist. Und viele von den Gags versteht sie nicht oder viele, sag ich mal, so Details von den Geschichten versteht sie nicht immer gleich. Und das Schöne beim Vorlesen ist, dass ich ihr das dann erklären kann und sagen kann. Und sie fragt auch, ne, was bedeutet das Wort oder warum ist das jetzt witzig, wenn ich an einer Stelle gelacht habe und sie dann den Witz nicht versteht und ich ihr den dann erklären kann und sie ihn dann manchmal auch versteht, aber manchmal ihr noch einfach Hintergrundwissen fehlt. Ne? Bestimmte Sachen, da kannst du dann halt nur dann drüber lachen, wenn du wenn du eben mehr Erfahrung und mehr Hintergrundwissen hast. Das, die haben ja immer irgendwelche Bezüge, diese Geschichten. Und Momo müsste ich auch noch irgendwo haben zu Hause. Die unendliche Geschichte müsste ich eigentlich auch noch irgendwo haben. Das könnte ich immer vorlesen, weil das hat mich damals als Kind auch sehr geprägt. Das fand ich auch spannend.
Wie ist das? Also wie ist das für deine Tochter? Liest du dann auch mit verstellten Stimmen oder wie machst du das?
Wenn ich lese ja meistens abends vor, da bin ich schon so ein bisschen müde. Manchmal auch mit verstellten Stimmen. Und ich versuche, wenn dann in den Comics irgendwelche Dialekte vorkommen, das so irgendwie halbwegs nachzumachen. Also die Averner sprechen ja immer mit da ist ja und wurscht und so. Das versuche ich dann nachzumachen. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Aber sie findet das schön, das gefällt ihr sehr. Und es ist so, das ist ja auch nochmal so was, das ist so Me-Time zu zweit. Also da, wir sind dann eben sehr zusammen und erleben dann gemeinsam diese Geschichte. Und das ist schön. Und wir haben neulich, weiß ich, mit Bekannten neulich drüber gesprochen, dass die ihren etwas größeren Kindern tatsächlich Harry Potter vorgelesen haben. Und dadurch, sie würden nie Harry Potter lesen, aber dadurch, dass sie das dann immer vorgelesen haben, kennen die jetzt die Bücher auch. Und da waren die Kinder aber irgendwie schon 11 oder 12 oder so. Also schon, hätten es auch selber lesen können. Und ja, also das werde ich in jedem Fall vorlesen. Michael Ende, Unendliche Geschichte, finde ich auch nach wie vor als Buch und als Idee von der Geschichte her total faszinierend. Und Momo finde ich auch sehr faszinierend. Und ich habe gerade so überlegt, während du erzählt hast von den Geschichten und den Büchern, die du gelesen hast, was habe ich eigentlich gelesen? Und ich habe ganz häufig Bücher gelesen, nicht weil die Autoren so toll waren, sondern weil die Geschichten aus irgendwelchen Gründen spannend waren. Also ich habe zum Beispiel Clockwork Orange gelesen, weil ich ganz viel davon gehört habe als Dystopie. Ja. 1984 haben wir in der Schule einmal gelesen, aber ich hatte es, oder zweimal sogar, ich hatte es aber unabhängig davon schon gelesen, weil ich auch da von dieser Dystopie viel gehört habe und das faszinierend fand. Genauso,
ich glaube, 1984 ist sogar, haben wir ja mal auf der Liste gehabt, als einzelne Folge. Vielleicht können wir da auch nochmal irgendwann.
Da müssen wir in jedem Fall drüber reden, weil das ist auch ein Thema, das ist ja immer noch hochaktuell, das Buch. Ja. Also heute fast noch mehr als früher. Und ja, da müssen wir in jedem Fall drüber reden. Es gibt jetzt eine Ausgabe, Deutsch-Englisch. Da ist die eine Seite Deutsch, die andere Seite ist Englisch. Das ist total klasse.
Lass uns da drüber reden, weil da kann ich auch nochmal Haruki Murakami rausgraben, weil der hat ja sein größter Erfolg, 1Q84, ist natürlich auch angelehnt.
Okay.
Vom Namen erstmal an. 1940.
Ah ja, spannend. Also solche Sachen habe ich gelesen. Ja. Und Schöne neue Welt von Aldous Huxley habe ich auch gelesen, weil das eben auch so Bücher sind, die sich mit alternativen Welten und so auseinandergesetzt haben. Ich habe damals sehr gerne sehr viel Science-Fiction gelesen. Bin halt so ein Physiker.
Aber lass uns zurück zur Literatur kommen. Lass uns zum Nobelpreis zurückkommen, der natürlich von der Schwedischen Akademie jährlich vergeben wird. Natürlich auch ein Nobelpreis für Literatur, der übrigens nochmal einen Sonderstatus hat, im Gegensatz zu allen anderen Literatur- oder zu anderen Nobelpreisen. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ich würde erstmal, ich meine, es gibt ja in Medizin, Chemie, Physik, Friedensnobelpreis. Fragst du dich nicht, also du fragst dich, warum Nobelpreis für Literatur? Fragst du dich nicht, warum gibt es einen Nobelpreis für Physik zum Beispiel, du als Physiker?
Ich weiß warum, also ich weiß ja, wie die Nobelpreise entstanden sind. Der Alfred Nobel hat damals, der hat ja seine Kohle damit gemacht, dass er Dynamit erfunden hat. Ja. Und als er dann gesehen hat, dass das im Krieg eingesetzt wurde oder auch für Kriege eingesetzt werden kann, hat er diese Stiftung gegründet, die dann das Geld, was er mit dem Tod der Menschen verdient hat, wieder quasi der Menschheit zurückgeben will und besonders herausragende Leistungen in Naturwissenschaft und Technik würdigen will. Und deswegen Physik, Chemie und Medizin beziehungsweise / Biologie, das ist ja so beides. Und meines Wissens gab es erst nur diese drei und später ist dann Wirtschaft dazugekommen. Das ist aber eigentlich nicht so ein richtiger Nobelpreis, sondern es ist eigentlich ein anderer Preis.
Ich muss gerade sagen, ja.
Und Frieden und Literatur, weiß ich auch gar nicht genau, wie die gekommen sind. Aber diese, also Physik, Chemie und Biologie / Medizin oder Medizin / Biologie, das hing eben tatsächlich mit dem ingenieurtechnischen Hintergrund von Alfred Nobel zusammen.
Aber wie entscheidet? Also ich meine, das ist ja die Akademie dort, die entscheidet. Ja. Man weiß ja auch übrigens nie genau, wie die da so entscheiden und warum. Das ist ja auch alles, zumindest auch bei dem Literaturnobelpreis, verschriftlich und geheim. Also es ist tatsächlich 50 Jahre wird das
Bei Physik weiß ich, da werden Leute ausgewählt, die dann in einem Komitee darüber bestimmen. Und einer der Professoren, die ich kenne persönlich in Hannover, der hat mal erwähnt, dass er auch in dieser Kommission mal drin war. Die reden da natürlich nicht viel drüber, wer hat das mal erwähnt. Und deswegen weiß ich das. Ja, und die entscheiden das dann nach irgendwelchen Kriterien.
Genau, die entscheiden das immer nach irgendwelchen Kriterien, von denen wir aber nicht genau wissen, diese Kriterien. Und meistens, ich meine, die Nobelpreise haben ja sogar ein festes Datum, wann sie verkündet werden. Ja. Beim Literaturnobelpreis ist es tatsächlich ein bisschen anders. Also der hat auch einen festen Termin, eigentlich sogar immer einen Tag vor dem Friedensnobelpreis normalerweise. Aber da kam es viel häufiger vor als bei allen anderen Preisen, dass es tatsächlich verzögert wurde mal um eine Woche, weil sich die Jurorinnen noch nicht einig waren und da noch drum gestritten haben. Das heißt, beim Literaturnobelpreis ist es sogar ab und zu normal, dass es nicht an dem offiziellen Tag kommen muss, weil auch da die Juroren sich nicht ganz einig sind. Warum hat der jetzt einen Friedensnobelpreis verdient? Und das war ja meine Eingangsfrage. Die entscheiden ja genauso wie, warum hat der Physiker jetzt diesen Physiknobelpreis verdient? Genauso wie, warum hat dieser Autor oder diese Autorin denn einen Literaturnobelpreis verdient?
Bei Physik kann ich das aber nachvollziehen. Also das sind Kriterien, wobei das natürlich auch, ich würde nicht sagen, dass es beliebige Kriterien sind, aber da geht es natürlich auch um den, sozusagen um den wissenschaftlichen Impact. Also wie wichtig und wie wertvoll ist dieser Beitrag für die Fortentwicklung der Wissenschaft? Und da ich von Literatur nicht so viel Ahnung habe oder gar keine Ahnung habe, ist das für mich völlig, für mich ist das nicht so richtig nachvollziehbar. Was bringt jetzt diese Literatur die Welt voran sozusagen? Ne? Also was weiß ich, Einstein hat den Nobelpreis für den fotoelektrischen Effekt bekommen. So, für die Beschreibung des fotoelektrischen Effektes. Das war eine ganz große Grundlagensache, die an vielen Stellen die Physik maßgeblich vorangebracht hat. Da kann ich dann nachvollziehen, jo, genau diese Sache ist sinnvoll und wichtig. Darauf baut viel andere Wissenschaft auf. Für Gravitationswellen, 2016 war das, glaube ich, der Physik-Nobelpreis, das war für eine große experimentelle Herausforderung, die da geleistet worden ist. Also ich könnte, wenn ich mir die Preise jetzt angucke, könnte ich dir immer dazu erklären, warum das jetzt, bei den meisten zumindest, warum das jetzt tatsächlich nobelpreiswürdig ist. Aber bei Literatur fällt mir das schwer.
Also ich würde genauso behaupten, dass auch Literatur Menschen verändert hat und auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass es in unserer Welt einfach besser, schöner ist. Ich meine, und du hast beim einen Buch 1984 beispielsweise, hat die Welt sicherlich auch verändert, dass es dieses Buch gab. Die Verwandlung von Kafka, Krieg und Frieden, Der große Gatsby, was es alles da so gibt. Also es für mich persönlich in meiner ja, Jugendzeit Der Fremde von Camus oder auch hier, das war natürlich ein schweres Buch, was ich damals schon gelesen habe, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Proust. Alles so Klassiker, die ohne die ich gar nicht so wäre, wie ich heute wäre, die, glaube ich, noch mehr Menschen verändert haben und mehr Menschen auch dazu gebracht haben, vielleicht anders auf diese Welt zu blicken und die Welt auch zu vielleicht was Besserem zu machen. Also ich finde, gerade Literatur ist für mich persönlich genauso wichtig wie viele Sachen, die Physiker erfunden haben, wahrscheinlich.
Ja,
aber man kann es anders, man kann es nicht so genau bemessen. Das ist ja das Problem.
Also es gibt Bücher, die mich sehr in meinem Denken beeinflusst haben. Zum Beispiel 1984 und Schöne neue Welt. Das sind so Bücher, die, da weiß ich, die haben meinen Blick auf die Welt verändert. Das stimmt schon. Ja.
Es gibt ja jemanden, also ich meine, auch darüber wurde gestritten, selbst in der Literaturszene war es 2015, 2016, glaube ich, war es, da hat jemand einen Literatur-Nobelpreis bekommen, wo man gedacht hat, warum denn der? Weil der hat eigentlich keine Bücher rausgebracht, sondern aber literarisch trotzdem die Welt verändert. Bob Dylan, 2016 Literatur-Nobelpreis. Einfach für auch, der ist ja nicht nur ein fantastischer Künstler, sondern halt vor allem auch ein unglaublich toller Songwriter. Also die Texte bis heute unvergessen. Ich meine, jetzt vor kurzem oder gerade aktuell sogar der Film mit Timothée Chalamet in den Kinos auch. Also Bob Dylan, auch der, jemand, der mit dem Schreiben auch total viel erreicht hat und jemand, wo man sagen würde, warum kriegt er einen Literatur-Nobelpreis? Aber ja, auch ich finde trotzdem,
und das gute Songtexte, zweifellos,
ja. Und das ist auch Literatur.
Ja.
Also es muss nicht unbedingt in einem gebundenen Buch sein,
sondern die singend vorgetragen wird.
Ja, man kann ja auch die Texte lesen oder auch die verändern das. Auch das natürlich Literatur. Deswegen kann man die Eingangsfrage gar nicht so 100% beantworten, weil das sehr subjektiv ist, wie ich es am Anfang nicht objektiv natürlich, du hast recht gehabt, versprochen, aber subjektiv zu beantworten. Für jeden ist das, bedeutet es etwas anderes. Und das ist, glaube ich, so das, was unterm Strich jetzt bleibt. Ich würde sagen, Sascha, lies mal mehr Belletristik.
Ja.
Wird, glaube ich, auch deine Weltanschauung vielleicht nochmal verändern. Vielleicht lese ich ja das ein oder andere Sachbuch mehr.
Sascha, du musst mal Belletristik lesen, damit du mal klarkommst. Genau. Na, ich habe auch tatsächlich einen großen Stapel an Büchern zu Hause, an Romanen, die ich sehr, sehr gerne lesen möchte. Ich nehme mir, also mir liegt immer auf der Zunge zu sagen, ich habe zu wenig Zeit dafür. Die Wahrheit ist, ich nehme mir zu wenig Zeit dafür. Man hat ja die Zeit, man muss sie sich nur nehmen. Und ich habe tatsächlich einige Bücher da liegen, die ich gerne lesen möchte. Im Augenblick finde ich aber tatsächlich die Sachbücher, die ich habe, spannender. Also ich verbringe mein Leben schon sehr viel mit Lesen. Und ja, mich so auf die Welt eines Romans einzulassen, das fällt mir nicht immer so leicht, weil dann nach ein paar Seiten lesen und dann machst du wieder irgendwas anderes. Das geht bei einem Sachbuch eher als bei einem Roman.
Ich lese auch immer tatsächlich mehrere Dinge gleichzeitig. Ich habe zu Hause bei mir am Tisch gerade, ich glaube, sind vier Sachen, die ich gerade aktuell parallel lese. Den letzten Harpe Kerkeling-Band, klingt vielleicht auch komisch, aber das ist auch ein ganz, meiner Meinung nach, toller Autor. Mhm. Sehr, sehr gutes Buch. Ich habe es gerade gesagt, der Gedichtband von Mascha Kalecko. Dann habe ich tatsächlich ein Comic. Ich lese gerade nochmal Preacher.
Oh, das habe ich jetzt, das habe ich zum Beispiel gelesen. Also wenn, ja genau, ich habe die letzten Monate keine Romane im Sinne von Büchern gelesen, sondern ich habe Comics gelesen. Ja, das habe ich gemacht.
Und ein unglaubliches Buch, was ich gerade entdeckt habe von Wolf Haas, ich glaube aus Österreich kommt dieser Autor, Wackelkontakt heißt das, auch gerade aktuell raus. Ich habe das angefangen zu lesen und dachte, wow, was geht denn da? Was ist denn da? Pass mal auf, ich würde mal ganz kurz zusammenfassen. Ich habe es hier rausgesucht, was auf dem Buchrücken steht. Franz Escher wartet auf den Elektriker. Seine Steckdose hat einen Wackelkontakt. Um sich die Zeit zu vertreiben, liest er ein Buch über den Mafia-Kronzeugen Elio Russo. Elio sitzt im Gefängnis und wartet auf die Entlassung. Er hat so viele Leute verraten, dass er um sein Leben fürchtet. Aus Angst liegt er nachts wach und liest sein Buch. Es handelt von Franz Escher, der wartet auf den Elektriker. Seine Steckdose hat einen Wackelkontakt.
Sehr schön.
Das ist wirklich auch, wir haben ja schon mal über Zeitschleifen geredet. So fühlt sich das so ein bisschen an.
Ja, naja, und Escher ganz, ist ganz wahrscheinlich geil. In Bezug auf Maurice Cornelis Escher, MC Escher, der Na, diese klar. berühmten Bilder gemalt
Na,
hat.
Na klar.
Über den es auch wunderschöne Sachbücher gibt, die ich gelesen habe, die sich mit diesen Bildern auseinandersetzen. Das ist übrigens mein Lieblingskünstler. Von Gemälden habe ich auch nicht so sehr viel Ahnung. Und mein absoluter Lieblingskünstler ist MC Escher mit seinen sehr, sehr verblüffenden Bildern, ja.
Und da siehst du, Literatur kann so vieles. Literatur verbindet auch alles. Ja, kann alles verbinden. Ja. Kann alles einfach.
Also ich glaube, wenn wir uns auf etwas einigen können heute, dann ist es in jedem Fall mehr lesen ja, als weniger.
Mehr lesen ist sehr, sehr gut.
Lohnt sich. Und ob es Trivialliteratur, Sachbücher oder sonst irgendwas ist, Hauptsache lesen und sich auf diese Welt einlassen, die einem da präsentiert wird.
Und ich habe eines meiner zwei Lieblingsgedichte mitgebracht. Ein Gedicht, was du sicherlich schon tausendmal gehört hast, aber was wir in der Schule auch wahrscheinlich gehasst haben, aber was einfach unglaublich gut ist. Ich habe ja auch oft übrigens, was weiß ich auch nicht, ob du das weißt. Ich meine, du weißt, wir moderieren zusammen den Science Slam zum Beispiel. Wir sitzen auch gerade jetzt heute am Tag, können Sie ja mal vorwegnehmen, heute Abend ist noch Science Slam. So, heute nehmen wir diesen Podcast auch auf, da moderieren wir noch zusammen. Aber ich habe neben meinen zahlreichen Formaten Impro-Theater, was ich ja hauptberuflich mache, ein paar Mal im Jahr auch eine Lesung, Lesereihe. Ich lese Grusel-Geschichten. Von Edgar Allan Poe.
Ach, sehr schön.
Und auch Gedichte von ihm. Und Der Rabe ist eines meiner absoluten Lieblingsgedichte. Aber auch dieses Gedicht ist nicht von ihm. Aber finde ich auch ein bisschen gruselig. Und das habe ich auch das ein oder andere Mal dabei bei meinen Lesungen. Deswegen werde ich es dir jetzt vorlesen. Ich bin danach raus für heute. Du darfst dich danach dem Gedicht von den Hörern und Hörerinnen verabschieden. Tolles Thema. Hat total Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Ich hoffe, ich habe dich soweit, dass du tatsächlich ein bisschen mehr liest. Du kannst es mir aber in der nächsten Ausgabe mal sagen.
Ein bisschen mehr Romane lese.
Genau. Ja, genau. Werden wir schauen. Und ich bin, wie gesagt, raus für heute. Und jetzt aber noch ein Gedicht. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher. Er hält ihn warm. Mein Sohn, was? Bürgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Wer schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand. Meine Mutter hat manch gülden Gewand. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigstöchter am düsteren Ort? Mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst er mich an. Erlkönig hat mir ein Leid getan. Dem Vater grau sitzt er, reitet geschwind. Er hält in den Armen das ächzende Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot.
Tja, wie soll ich jetzt nach so einem Ende diesen Podcast beenden? Ich sag einfach Tschüss, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.